Wie du nebenberuflich Ferienwohnungen aufbaust, parallel noch einen Job hast, arbeitest und das Ganze generell mit deinem Alltag verbinden kannst, genau darum geht's in dieser Podcast-Folge.
Herzlich willkommen zum Fevo Butler Podcast, deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung.
Wir sind Niklas und Falk, langjährige Hosts von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los.
Und diese Podcast-Folge bestreite ich heute nicht alleine, denn ich habe die Ehre, jemanden aus unserer Community zu begrüßen, die liebe Mareike, die nicht nur einen Job hat und dem nachgeht, sondern auch noch leidenschaftliche Mutter ist und Eigentümerin von 4 Ferienwohnungen. Mareike, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, dass du dir heute an diesem wunderbaren Samstag die Zeit nimmst, um mit mir über das Thema Ferienwohnungen zu schnacken.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Mareike, wir sind ja so gestartet, dass wir zusammenkamen. Wir haben deine Airbnb-Inserate reviewed, die in Velden am Wörthersee liegen. Du hast uns die zugeschickt und gesagt, hey, könnt ihr mal drüber schauen? Haben wir gemacht. Und was mich da jetzt als allererstes mal am brennendsten interessieren würde, Mareike, von diesen Tipps, die ich da in dem Video mitgegeben habe, konntest du da schon was umsetzen? Oder hat dir das in irgendeiner Art und Weise was gebracht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, deine Kritikpunkte, die waren ja gar nicht so schlimm. Also das konnte man ja durchaus jedem Gast und jedem anderen zeigen, ohne dass man sich schämen musste, weil eines deiner Punkte war, du darfst ruhig teurer werden. Ein weiterer Punkt von dir war, du darfst beim Stornieren ruhig strenger sein. Also das ist ja nichts Abschreckendes für den Gast. Und dann hattest du mir den Tipp gegeben, Winterfotos auch einzupflegen. Das habe ich dann natürlich auch gemacht, wobei ich mir da immer so unsicher war, weil man ja oft im Winter die Buchungen für den Sommer bekommt. Und es ist dann immer so ein bisschen die Gretchenfrage, zu welcher Jahreszeit präsentiert man sich wie. Aber auch das habe ich natürlich umgesetzt. Was ich noch nicht umgesetzt habe, ist der möblierte Grundriss. Also wenn irgendjemand gut darin ist, möblierte Grundrisse zu erstellen, dann darf er sich gern bei mir melden. Mir fehlt dafür die Geduld. Also mir fehlt schon die Geduld.
Da kann ich dir ganz, ganz easy weiterhelfen, Mareike.
Entschuldigung.
Ich schicke dir gleich einfach einen Link zu von einer Webseite, wo wir das auch immer machen. Ja, da kostet der möblierte Grundriss, der kostet 20, 30 Euro. So, da musst du einfach nur einmal aufschreiben auf so einem Blatt Papier. So den ganz groben Grundriss, zeichnest da die Möbel auch ganz grob nur ein und den Rest macht dann diese Webseite für dich.
Herr Falk, das klingt traumhaft.
Schicke ich dir gleich zu.
Das klingt traumhaft, weil ich bin der Typ, ich verzweifle schon bei einem IKEA-Küchenplaner an der Technik. Genau, deswegen der möblierte Grundriss fehlt mir noch, wobei ich finde, dass das mit das Wichtigste ist, weil wenn ich mir etwas buche oder etwas anschaue, dann ist ja das auch genau das, wo ich hingucke, also da hast du völlig recht.
Ist so, gerade wenn man in größeren Unterkünften unterwegs ist, ganz, ganz, ganz wichtig. Und du hast eine spannende Sache gerade schon mal angesprochen, Mareike, nämlich wann stellt man eigentlich welche Fotos in die einzelnen Inserate rein? Und du tangierst jetzt gerade so ein bisschen das Booking Window, also die Buchungsvorlaufzeit. Wann sitzen die Leute am Schreibtisch und oder wo auch immer sie gerade sitzen, wenn sie sich Ferienwohnungen anschauen, die sie buchen möchten? Wann wird dann gebucht und wann ist die tatsächliche Anreise? Weißt du, wie lang dein Booking-Window ist? Also was würdest du schätzen, wann reisen bist du an, wann kommt die Buchung?
Fast ein halbes Jahr. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, die Leute sitzen bei mir nicht am Schreibtisch, sondern die meisten Leute gefühlsmäßig liegen zwischen Weihnachten und Silvester auf der Couch. Ja. Die Paare haben so langsam ihren Urlaub finalisiert mit den Arbeitgebern. Dann kommt die ruhige Zeit und dann fangen sie an, ihren Urlaub zu buchen. Also es ist tatsächlich bis jetzt jedes Jahr so gewesen, egal wie wenig Buchungen ich im November hatte, meine Hauptsaison hat sich immer zwischen Weihnachten und Silvester einmal komplett gefüllt für den Sommer. Also das ist wirklich, das ist schon pathologisch.
Krass, ja, ein ganz typisches Booking-Window für eine Urlaubsregion. Das heißt, du bist in der Urlaubsregion unterwegs. Und da jetzt ins Thema Revenue Management einzusteigen, das könnten wir machen, Mareike, aber würde an den vielen Themen vorbeigehen, die ich eigentlich für diese Podcast-Folge mit dir geplant habe. Und zwar soll es ja um das Thema nebenberuflich Ferienwohnungen verwalten gehen. Und was ich so spannend bei dir finde, du bist ja gelernte Hotelfachfrau. Also du bist ja, würde ich sagen, du bist vom Fach. Du arbeitest im Controlling eines großen Reisemanagement-Unternehmens. Wie kriegst du da deinen beruflichen Alltag, deinen Alltag als Mutter, wie kriegst du das zusammen mit den Ferienwohnungen unter einen Hut?
Ich glaube, der aller einfachste Schritt, den jeder sofort umsetzen kann und der natürlich etwas Revenue auf der Strecke lässt, ist die automatische Blockierung einen Tag und vor und nach jeder Anreise. Das kann jeder ganz, ja, ganz einfach für sich umsetzen. Natürlich verdient man dann um ein Eck weniger. Man holt nicht das Maximale raus. Wobei, wenn man Mindestaufenthalte von 5 oder in der Hauptsaison 7 Tagen hat, dann lass diesen einen Tag einfach liegen. Und du hast keinen Stress. Du bist ja dann völlig frei. Weil wenn der Gast um 11 Uhr abreist, du kannst dann auch eben einen komfortablen Check-in bis 11 Uhr machen. 9 Uhr, 10 Uhr ist den meisten zu früh. Du kannst dann den nächsten Gast entspannt einen Tag später schon um 15 Uhr anreisen lassen, weil 16, 17 Uhr ist auch vielen zu spät. Und du hast dann wirklich ein schönes Fenster, um alles unter einen Hut zu bringen. Du hast die Möglichkeit, die Wohnung ganz in Ruhe zu putzen, ganz entspannt. Du hast die Möglichkeit, eine Kleinigkeit vielleicht noch zu reparieren, wenn irgendwas nicht perfekt hinterlassen wurde. Und dir nimmt es ganz, ganz viel Druck. Natürlich bleibt dann auch für diese eine Übernachtung das Einkommen auf der Strecke. Aber ich kann es halt wirklich jedem nur empfehlen, der Angst hat, dass es stressig wird, dass er sich übernimmt. Gönnt euch diesen einen Tag. Es lohnt sich trotzdem.
Das finde ich ein richtig spannenden Punkt, den du gerade ansprichst, weil das zeigt mir zwei Dinge. Zum einen, dir ist es ganz wichtig, dass du ein guter Gastgeber bist und dem Gast eine gute Unterkunft präsentieren kannst. Dir ist es sogar so wichtig, dass du einen Tag rausnimmst, vorher und nachher, um einfach eine perfekte, schöne, saubere Unterkunft, die funktioniert, wo alles klappt, dem Gast bereitstellen zu können. So, das ist erstmal großartig. Und dafür halt sogar ein bisschen Revenue auf der Straße lässt.
Ja, aber für mich ist es perfekt. Es ist dann egal, wie viel an dem Tag im Job los war. Es ist egal, wie viel Hausübung meine Tochter noch zu erledigen hat. Und es ist auch so, eine von meinen Ferienwohnungen ist direkt bei mir im Nebengebäude. Und dann gehe ich da einfach abends um 10 Uhr teilweise ganz entspannt hin, höre mir einen guten Podcast an und dann mache ich da ganz in Ruhe Klarschiff und genieße das sogar. Das ist doch besser als Fernsehschauen. Ich lasse mich ja nebenbei beschallen und höre mir was Spannendes an und dann mache ich sauber. Genau.
Ja, das ist richtig beruhigend, finde ich auch, wenn man einen Podcast auf den Ohren hat oder Musik oder was auch immer man gerade hören möchte und dann einfach so ein bisschen rumrödeln kann. Zum Beispiel eine Ferienwohnung sauber macht, in dem Wissen, du machst es für dich selber, man verdient damit auch Geld und das ist nicht nur dieses, ich muss jetzt noch, keine Ahnung, die Küche aufräumen oder sowas abends, sondern du machst es ja dann wirklich komplett für dich.
Spannend. Und was auch das Schöne an dieser Geschichte ist, ich kann dann natürlich, wenn ich schon fertig bin, kann ich natürlich auch dem Gast um 11 Uhr am Vormittag schreiben: Hallo lieber XY, ich wollte sagen, es ist alles schon bereit für dich. Ihr könnt jetzt jederzeit anreisen, ihr müsst nicht bis 15 Uhr warten. Und es ist natürlich auch für den Gast einfach unter Umständen ein Mehrwert. Und wenn er schon in der Nähe ist, kommt er vielleicht früher und ansonsten bleibt es beim Alten. Aber der Gast hat schon das Gefühl, dass man auf ihn eingeht und dass das nicht alles einfach nur eine Maschine ist, sondern dass er ein Mensch ist und dass wir als Gastgeber auch einfach persönlich da sind. Ja.
Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist ein großer, großer Vorteil, den du als Gastgeber zum Beispiel gegenüber so Gastgebern wie mir hast, die wo bei uns halt viel automatisiert ist, viele Systeme und Prozesse, wo dann tatsächlich ein negativer Aspekt unseres Gastgebens ist, dass der Gast ein Stück weit zurücktritt und man nicht mehr diese Persönlichkeit dem Gast gegenüberbringt. Aber das ist ein ganz wichtiger und schöner Aspekt, über den ich mich jedes Mal freue, wenn ich ein tolles Telefonat mit einem Gast hatte.
Aber Falk, jetzt machst du dich aber schlecht. Ich weiß doch, dass du Nikoläuse verteilst. Ich weiß es doch.
Das stimmt, ja. Ich fand es ein bisschen schade. Wir haben auch Adventskalender zum Beispiel in die Wohnung gestellt, weil wir das schön fanden, dass jeder Gast, wenn er dann auf Reisen ist und vielleicht seinen Adventskalender nicht dabei hat, trotzdem ein Türchen öffnen kann. Also die Idee fand ich irgendwie schön. Und tatsächlich sind nach den ersten 4 Tagen waren ein Fünftel, würde ich sagen, der Kalender weg. Das war nicht richtig schade.
Waren die mit Gäste Schokolade? Mitgenommen haben. Waren die mit Schokolade?
Waren mit Schokolade.
Hast du als Kind den nie seitlich aufgetrennt, alles rausgezogen, leer gegessen und wieder reingeschoben?
Nee. Noch nie. Okay, aber Mareike, lass uns noch mal kurz reinzoomen in deinen Ferienwohnungsbetrieb, in deine 4 Ferienwohnungen. Mhm. Magst du gerade mal kurz die so ganz kurz umreißen, um was für Objekte es sich da handelt?
Ich habe einmal das Häuschen an der Drau. Das ist auch das Inserat, das du schon mal näher beleuchtet hast. Das ist wirklich hier bei mir im Nebengebäude, direkt am Fluss gelegen, nahe zum Zentrum von Velden. Und dann habe ich oberhalb von Velden in den Hügeln gelegen, das ist der Ortsteil Görriach, sind noch einmal 3 Ferienwohnungen. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also die größte, ist auch nicht groß, hat so circa 65 Quadratmeter und die kleinste sogar nur 25. Also das ist dann wirklich ein erweitertes Hotelzimmer, eben mit einer Küchenzeile, einer schönen Sitzgelegenheit und aber wirklich einem schönen Balkon. Und ich habe halt einfach da eine bunte Mischung. Ich habe was für die Leute, die einfach Low-Budget-Reisende sind, die viel wandern wollen, die einfach günstig in unserer Region übernachten wollen. Das ist dann mein kleinstes Apartment, das heißt Wald. Oder eben für Familien, die wirklich auch länger bleiben, Entspannung suchen, die auch diese Annehmlichkeiten brauchen, wie eine Spülmaschine, wie eine Waschmaschine, vielleicht sogar noch ein Kinderwagen. Und auch für das haben wir ein Angebot.
Ja, und wie kam das, dass du dann wie bist du zu diesen Ferienwohnungen gekommen?
Eben bei mir durch den Hauskauf habe ich dann aus dem Nebengebäude eine Ferienwohnung gemacht. Und das hat dann mit all diesen Anfangsschwierigkeiten, die man am Anfang hat, wenn man keine Ahnung hat. Ich habe das vor 5 Jahren gestartet, da gab es auch noch keine Fevo-Butlers, wo man sich einfach mal coolen Content anschauen kann und sich Tipps holen kann, sondern das war wirklich alles einfach Learning by Doing. Und es hat aber von Anfang an so Spaß gemacht, dass ich eigentlich süchtig geworden bin. Und dann habe ich eben geschaut, wo könnte man das noch umsetzen. Genau. Jetzt sind es eben diese 4.
Das heißt,
also diese anderen 3 kamen erst ein bisschen später dazu, 2 Jahre später. Genau.
Ja, die mache ich jetzt seit 3 Jahren. Das heißt, du hast erstmal ein Haus gekauft, richtig? Und dann war da noch eine Einliegerwohnung drin, wo du dir gedacht hast, was mache ich damit?
Genau, also eigentlich keine Einliegerwohnung, sondern ein Nebengebäude neben meinem Haus, was schon dabei war, genau.
Ah ja, und ich finde das ja richtig spannend. Und wenn ich mir vorstelle, ich selber wohne jetzt zur Miete und möchte irgendwann mit meiner Familie auch gerne ein Haus kaufen. Und in diesem Haus ist das, was du gerade beschreibst, Mareike, meine Idealvorstellung. Mhm. Dass wir selber im Haupthaus beispielsweise wohnen. Dann gibt es einen schönen Garten und irgendwo abgetrennt gibt es noch ein kleines Nebengebäude, das ich als Airbnb vermieten kann.
Genau.
Und in meiner idealisierten Vorstellung davon, kombiniert mit den Erfahrungen, die ich jetzt schon durch die Vermietung gemacht habe, also wie viel Umsatz sowas auch erwirtschaftet, stelle ich mir vor, dass das Airbnb mein Haus abbezahlt. Funktioniert das?
Also ich sage es so, es bringt dich auf jeden Fall diesem Traum vom Eigenheim bei den heutigen Immobilienpreisen ein Stück weit näher und es gibt dir auf jeden Fall ja, ein bisschen an Spielraum, weil ich glaube, ja, wir wissen alle, dass wenn man sich ein Eigenheim schaffen will, das schnürt schon den meisten mit einem normalen Job ein bisschen die Luft ab zum Atmen. Und
ja,
das ist auf jeden Fall eine fantastische Möglichkeit. Also ich kann es nur empfehlen, aber in meinem Fall sind zwar renovierte, aber ältere Gebäude. Mhm. Ich muss jetzt dieses Jahr das Apartmentdach neu machen von diesem Nebengebäude. Übrigens, ja, hochinteressant, die Wohnung hat 65 Quadratmeter, die Dachfläche sind 112.
Ja. Wie geht das denn?
Dachüberstände in Österreich.
Ah, okay.
Nein, aber das und dass ja man da jetzt sein, und dass man da jetzt sein Haus mit abbezahlt, ist definitiv nicht so, aber zumindest zahlt jetzt die Ferienwohnung ihr eigenes Dach ab. Also das ist schon mal was.
Ja, ah, ja, okay. Okay.
Dann, also, da müssen wir die Kirche im Dorf lassen, aber das Dach hält ja dann auch wieder einige Zeit. Gell? Also ich hoffe.
Ja. Ja.
Immer.
Okay, dann muss ich da noch ein bisschen dran arbeiten an dieser Thematik.
Genau.
Aber irgendwie generell das Thema Eigentum kaufen. Ich persönlich, ich scheue mich dafür, immer Geld auszugeben für Dinge, die für mich quasi Konsum sind. Ich investiere die lieber. Also ich würde jetzt mir eher eine Eigentumswohnung kaufen, um sie zu vermieten, mhm, als eine Wohnung kaufen für mich selber. Das unter uns, das wird mir zu Hause auch immer vorgeworfen.
Das glaube ich. Ich habe mir halt einfach eingebildet, ja, ich habe mir einfach eingebildet, dass das Schönste, was ich für meine Tochter machen kann, ist eben ein Haus mit Garten. Ob das ja so ist oder nicht. Ich glaube, es gibt auch sehr, 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 sehr glückliche Kinder in kleinen Mietwohnungen. Das ist komplett lächerlich. Es war nur in meinem Kopf einfach. Das ist ja, genau, dass ja, ich das ja unbedingt will.
Okay, und dann hast du also die Ferienwohnung in deinem Haus und das hat ja richtig viel Spaß gemacht und du hast Lust bekommen, mehr Ferienwohnungen zu bekommen. Jetzt sind dann drei weitere dazugekommen, mhm, nur ich kann mir schon vorstellen, dass der Betrieb auf oder der, dass es ein Unterschied ist, ob du eine Ferienwohnung betreibst oder auf einmal vier. Wie managst du das? Wie handelst du das?
Genau, also es war tatsächlich so, am Anfang habe ich nichts geändert. Ich habe das da oben, das ist so ungefähr mit dem Auto 10 Minuten von mir entfernt, oben am Hügel über Felden. Ich habe das ganz genauso gemanagt wie zu Hause. Ich war wirklich eine von denen, die den Gast gefragt hat, wann kommst du ungefähr an? Ich war vor der Tür gestanden, um den Gast persönlich zu begrüßen, um ihm den Schlüssel zu übergeben, um ihm zu zeigen, wo er parken kann. Und also komplett bescheuert im Nachhinein. Aber es ging. Und dann hat man natürlich auch angefangen, sich zu überlegen, wie kann ich so etwas besser machen. Und das war dann eben zum Beispiel erstmal ganz klassisch der kontaktlose Check-in, dass man einfach sich Schlüsselboxen besorgt hat, den Gästen einen guten Check-in-Prozess geschrieben hat, auf Deutsch, auf Englisch, wie sie es halt brauchten, dass sie sich gut auskennen, dass sie sich gut zurechtfinden und alleine einchecken können. Und ich hatte alles vorbereitet. Die Texte waren fertig, die Schlüsselboxen waren da. Eigentlich war ich drauf und dran, das umzustellen. An dem Tag ging eine Bewertung. Es war so schön. Mareike hat uns sogar persönlich begrüßt. Oh. Es war so super. Und ich habe gedacht, oh nein. Dann habe ich das Ganze noch einmal irgendwie 2-3 Monate verschoben und bin weiterhin da persönlich jedes Mal aufgetaucht und habe mir dann aber doch irgendwann den Ruck gegeben, dass wir mal kontaktlos einchecken. Sogar bei mir zu Hause passiert es jetzt am Abend, dass ich im Pyjama auf der Couch sitze. Ich merke, wie die Gäste vorfahren. Ich sehe das Licht, ich höre es und ich bewege mich nicht mehr vor die Tür. Also die Gäste kennen sich aus, die gehen alleine rein und am nächsten Tag, wenn ich sie treffe, stelle ich mich vor, begrüße sie, frage, ob sie gut geschlafen haben, ob alles in Ordnung ist. Und, genau. Aber ich bin wirklich eine von denen gewesen, die immer persönlich vor der Tür stand. Ja.
Was ja, wenn es irgend möglich ist, auch eine richtig schöne Sache ist. Also man hat ja irgendwie immer richtig spannende Gespräche mit den Gästen, die aus den unterschiedlichsten Gründen in eine Ferienwohnung kommen. Und ich finde das immer hochspannend, warum Gäste kommen.
Das stimmt. Ja. Und ich glaube, viele freuen sich auch über, die fühlen sich halt einfach wohl, wenn sie nochmal bestätigt bekommen, ja, du stehst am richtigen Parkplatz. Ja, schau, hier ist das WLAN-Passwort. Und dabei, ich meine, es steht eh überall. Es steht in den E-Mails, es steht in einem Bilderrahmen, es steht überall. Aber irgendwie freut es sich und fühlt sich nochmal an die Hand genommen. Ja. Andererseits glaube ich aber, es gibt auch Menschen, die brauchen das wie ein Stein am Schädel. Die kommen in diese Ferienunterkunft. Das, was sie machen wollen als erstes, sie wollen einfach nur auf die Toilette gehen. Sie wollen eigentlich gar nicht mit dir reden und ziehen das dann aus Höflichkeit durch und sagen dir noch, wie sympathisch sie dich finden. Und wärst du nicht da gewesen, wärst du überhaupt kein Thema gewesen. Aber das ist ein Tipp, was ich jedem geben würde. Macht von Anfang an einen Self-Check-In. Es ist zwar schön, aber es ist die Mühe nicht wert, weil wenn der Gast verspätet ist, ist es ein riesen Zeitfaktor. Und es ist für den Gast ja auch ein bisschen ein Stressfaktor, wenn er das Gefühl hat, er muss dir seine Ankunftszeit durchgeben, dann ist er im Stau, dann schreibt er dir wieder. Also auch den Gast, der lieb ist, der wertschätzend mit deiner Zeit umgeht, den setzt man ja auch ein bisschen unter Druck. Und deswegen ist es für alle Parteien besser, ein Self-Check-In, den aber mit einem guten Guide, dass er wirklich das Gefühl hat, er kennt sich aus. Und genau.
Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal diesen Self-Check-In angeboten hattest und nicht mehr persönlich vorbeigefahren bist?
Ja. Wie das war? Ja, ich habe tatsächlich den Gästen auch geschrieben, sie sollen sich dann melden, wenn sie gut angekommen sind. Und deswegen habe ich die ganze Zeit auf mein Handy geschaut, ob sie jetzt gut angekommen sind. Ja, mittlerweile habe ich das abgeschafft. Oder was heißt abgeschafft? Er muss sich ja nicht bei mir melden, aber man will ja wissen, ob alles okay ist. Sie haben natürlich die Nummer, sie können Bescheid geben. Aber jetzt habe ich den Obertrick. Ich habe jetzt in allen Wohnungen ein richtig gutes Internet und da kriege ich tatsächlich kurz Ping die Meldung aufs Handy, wenn sich ein neues Gerät verbunden hat. Also jetzt nichts Schlimmes, es ist keine Spionage, ich sehe sonst nichts vom Gast. Ich sehe nur das Ping, jemand ist ins WLAN gegangen und dann weiß ich, hey, der Gast ist gut angekommen.
Das heißt, du siehst jetzt über dein WLAN, über dein Internet, wenn die Gäste eingecheckt sind und bekommst dadurch dann das gute Gefühl, alles klar, Gäste sind da, ich muss mich nicht mehr um den Check-in kümmern und kann mich um andere Dinge, andere Angelegenheiten des Gastgebens kümmern.
Genau, und ich weiß sogar, dass er im Internet ist. Also er hat es geschafft, sein Device zu koppeln und ist hoffentlich glücklich.
Ja, genau. Weißt du noch von diesem Check-in, wo du die Leute halt persönlich empfangen hast? Das ist ja schon ein großer Zeitaufwand. Auf der anderen Seite bringt das ja aber auch was. Also von den Menschen, die ich persönlich kennenlerne, von unseren Gästen, da entwickeln sich immer die schönsten Geschichten raus. Also wir haben zum Beispiel einen Gast, den ich richtig ins Herz geschlossen habe, der immer wieder kommt. Das ist ein Fischer aus dem Norden, aus Hamburg, der dann nach Wuppertal gereist kommt, um hier mit seinem Kumpel nach Holland zu fahren, um angeln zu gehen. Und weil sein Kumpel aber in Wuppertal wohnt, bucht er sich immer für, weiß ich, so viermal im Jahr, bucht er sich 4 Tage bei uns, immer von donnerstags bis sonntags, bucht er sich die Ferienwohnung. So, und hast du festgestellt, dass durch diese persönliche Beziehung, dass sich da bei dir Stammgäste aufbauen?
Definitiv. Ich glaube, man merkt ja auch, der ein oder andere Gast will komplett in Ruhe gelassen werden und ein anderer ist total offen und freut sich. Und es matcht ja nicht immer gleich bei den Menschen. Also ich hatte bis jetzt immer liebe Gäste, aber mit manchen kommt man natürlich auf, ja, wie soll ich erklären, mit manchen matcht es mehr, mit anderen etwas weniger. Ja. Aber ich habe schon viele Gäste gehabt, die auch dann am Abend bei mir auf der Terrasse saßen und es wurden sehr, sehr lange Abende und ganz, ganz spannende Gespräche. Und man ist auch schon mit Gästen, man hat schon mit Gästen Ausflüge gemacht, weil ich gesagt habe, hey, ich gehe morgen auf den und den Berg, willst du nicht einfach mitkommen? Und es entstehen tolle Sachen. Aber die müssen nicht zwingend, wenn wir jetzt darauf zurückkommen, dass man nebenberuflich irgendwie bei sich in der Nähe etwas vermietet, kann man trotzdem den Self-Check-In machen. Weil der persönliche Kontakt kann sich ja auch anders ergeben. Also man ist ja sowieso mal vor Ort, weil man die Nachbarwohnung putzt oder weil man im Garten was zum Richten hat. Und sobald man sich dann über den Weg läuft, entsteht ja der persönliche Kontakt. Auch wenn man beim Check-In zu dieser Uhrzeit nicht vor der Tür stand.
Ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, es gibt Gäste, die wollen das gar nicht, dass man die überhaupt belästigt. Gerade in den größeren Städten habe ich das häufiger, dass Gäste regelrecht empört sind, wenn man dann auf einmal, man ist wegen was auch immer am Objekt und denkt sich, oh, jetzt könnte ich ja mal eben schnell Hallo sagen. Denkt sich, was willst du von mir? So, das hatte ich auch schon.
Gehst du dann anläuten sozusagen? Nein, oder?
Ja, klar.
Echt? Nein, das ist voll strange, das würde ich nie tun. Also ich schaue immer, wenn der Gast zufällig rauskommt und so und ich bin da gerade am Werkeln, dann stelle ich mich vor und grüße lieb. Ich würde nie anklopfen und die Leute nerven. Warum machst du sowas?
Also einfach, weil ich gerne mit den Gästen Kontakt haben möchte. Wow. Und nur einmal anklopfen, ne? Und dann fragen, hey, ist alles gut? Brauchst du noch was? Ich bin dein Vermieter. Hast du, ich gehe ja nicht rein oder so.
Nein, lass mich von mir nicht ärgern. Ich wollte dich nur ein bisschen. Ja. Ich wollte dich nur ein bisschen.
Ich wollte dich nur ein bisschen foppen, ja. Sehr schön. Ja, alles gut. Genau. Also, der persönliche Kontakt mit den Gästen können wir auf jeden Fall so festhalten, führt dazu, dass Stammkundschaft aufgebaut wird. Und was wir zum Beispiel bei uns im Betrieb machen, ist, dass wir sagen, okay, man muss das ja irgendwie systematisieren. Weil irgendwann, wenn du halt mehr Wohnungen dazu bekommst, dann muss diese Persönlichkeitsschiene, ja, da muss ein System hinter, dass du das irgendwie weitergeben kannst an deine Kollegen und Mitarbeiter. Mhm. Und wir haben da bei uns ein Buchungsvolumen, ist halt zahlengetrieben, wo wir sagen, okay, ab diesem Buchungsvolumen wird der Kontakt persönlicher. Mhm. Ja, und da haben wir tatsächlich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Wir waren zum Beispiel letztens selber mal unterwegs und da hatte ich auch in anderen Haus gesehen, die das genauso machen. Hast du vielleicht gehört, als wir die Podcast-Folge mit Arbio gemacht haben, aus Berlin. Und Arbio hat quasi auch ihre einzelnen Pakete und sagen die, wenn jemand VIP-Kunde ist sozusagen, dann hinterlegen wir den XYZ in den Wohnungen. Mhm. Und genauso kannst du ja selber für dich auch vorgehen und sagen, okay, ich weiß, jetzt kommt hier jemand für 2 Monate, für 3 Monate. Der kriegt von mir ein kleines Willkommensgeschenk. Mhm. Das, weil er hat auch viel Geld ausgegeben, um bei dir zu bleiben. Mhm. Oder in der Hauptsaison, dass du quasi, man kann auch saisonale Gastgeschenke verteilen. Da mal eine Frage an dich. Hast du Gastgeschenke?
Ja, natürlich. Und was ich dir noch zu dem anderen Thema sagen möchte mit diesem VIP-Status, das machen ja ganz, ganz viele. Das machen ja alle großen Hotelketten. Das machen ja sogar die Fluggesellschaften. Das ist ja nichts anderes als Meilen sammeln eigentlich. Und,
schon so ein bisschen.
Und bei mir ist das nicht so zahlengetrieben, die müssen nicht Meilen sammeln, weil bei 4 Ferienwohnungen kriege ich schon mit, wer oft kommt und wen ich mag und wer mir treu ist. Und da gibt es natürlich Gastgeschenke. Und es gibt für jeden Gast, der kommt, einmal so Grundamenities, auf die gehe ich gerne später ein. Aber ich habe auch einen Gast, der kommt regelmäßig einen Monat. Und nachdem ich ja selber putze, weiß ich ja ganz, ganz viel über den Gast. Das ist ja fast schon, ein bisschen komisch. So, und ich habe da zum Beispiel einen ganz, ganz lieben Gast, bei dem weiß ich, er trinkt kein Alkohol, dem brauche ich keine Weinflasche reinstellen oder kein Bier, darüber würde er sich nicht freuen. Aber anhand dessen, dass ich ja seine Wohnung aufräume, weiß ich zum Beispiel, dass er exzessiv Energy Drinks konsumiert. Und auf alles steht, was Protein beinhaltet, egal ob in Pulver- oder Riegelform. Und so ein Sporty, das ist jetzt natürlich kein geiles Gastgeschenk für jedermann, aber ich kenne natürlich seine Vorlieben und wenn dieser Gast kommt, dann kriegt er die neuesten Sondereditionen eines bekannten Energy Drinks in vielfacher Ausführung, wunderschön aufgestellt, bekommt sein Favorite Pulver und noch einige Proteinbars, die mich von der Verpackung angelacht haben, weil ich weiß nicht, wie die schmecken. Aber das lege ich ihm dann natürlich rein, weil ich weiß, es passt zu ihm, er freut sich. Und genau. Und es ist jetzt natürlich also kein klassisches, typisches Amenity, was man jetzt jedem geben könnte. Aber für ihn ist es dann maßgeschneidert. Ja. Genau.
Wir haben mal Proteinriegel in die Wohnung gelegt, die wir von Roamlike gesponsert bekommen hatten.
Ja.
Die haben viele Gäste nicht so erfreut. Das waren nämlich Proteinriegel auf Insektenbasis. So, die haben echt lecker geschmeckt. Ja, ich habe ein paar davon gegessen. Aber die waren echt nicht, also es waren Gäste tatsächlich dabei, die sich da ein bisschen vorgeekelt hatten. Obwohl sie, du musst die ja nicht essen, ne? Aber
also ich bin der Typ, Mensch, mich kriegst du nicht mal dazu, einen normalen Proteinriegel zu essen. Aber das Roamlike habe ich auch probiert. Die hatten leider in Österreich nie Aktionen. Ich habe es immer wieder reingeschaut. Ich war da auch.
Haben die auch extrem zurückgefahren, ja, diese Aktionen. Ja. Also die konzentrieren sich jetzt mehr auf die Ausstattung von Ferienwohnungen, als dass sie diese Marketingaktionen fahren.
Aber die Idee war niedlich. Ja. Nein, natürlich gibt es bei mir auch Standard-Amenities. Wir können ja ein bisschen drüber plaudern, was ihr so macht. Ich erzähle dir wieder, was ich am Anfang für einen Blödsinn gemacht habe und was ich danach gelernt habe. Also, am Anfang fand ich das ja ganz toll. Das kannte ich ja aus dem Fünf-Sterne-Hotel. Ich stelle dem Gast eine Schale frisches Obst hin und vielleicht sogar noch ein Stück Kuchen, ein frisches Gebäck, was dann auch zum baldigen Verzehr bestimmt wäre. So. Das Ende vom Lied ist, nach 7 Tagen habe ich da oben die gammeligen Äpfel abgeräumt. Ich konnte sie keinem anderen mehr geben und nenne mal Apfelmus für mein Kind daraus noch machen, weil die waren einfach nur für die Biotonne. Und lauter so ein Blödsinn habe ich gemacht. Ich habe den Menschen frische Kräuter hingestellt, weil ich beim ersten Mal fotografieren in der Küche geglaubt habe, es ist schick, wenn da frische Kräuter stehen. Jetzt waren die auf den Fotos im Inserat drauf. Also habe ich ehrliche Haut mir gedacht, ich muss die dann da auch immer hinstellen. Aber der Basilikumtopf interessiert halt im Urlaub wirklich keinen. Weil wenn dann einmal frisch gekocht wird, kommt er auch ohne mein Kräutertöpfchen aus. Also so ehrlich müssen wir sein. Aber das Foto ist natürlich nicht ohne dieses Töpfchen ausgekommen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das komplett umgestellt. Bei mir bekommt jetzt jeder Gast eine wunderbare Packung Pasta und ein wunderbares Pesto, was ich auch nicht hier im Geschäft kaufe, sondern in Italien. Ich fahre nämlich nur 25 Minuten nach Italien. Und dann bekommt er ein gutes Pesto, eine gute Pasta. Wir haben hier auch keine Lieferdienste. Wenn der spät nachts ankommt, es ist zwar einfach nur ein Pesto aus dem Glas, aber das wird die beste Pasta sein, die er je gegessen hat, weil sie ist alternativlos.
Und so gut.
So gut, weil er hat dann keine Chance, irgendetwas anderes noch zu essen in diesem Ort. Weil hier ist ab 22 Uhr gibt's im Grunde keine Küche mehr in keinem Lokal. Und davon abgesehen, wenn er es nicht isst, lässt er es einfach stehen. Ich sehe, es ist noch original verschraubt. Ich kann es einfach, blöd gesagt, für den nächsten Gast weiterhin stehen lassen oder er nimmt es einfach mit und verschenkt es weiter. Aber ich habe keinen Gammelobstskandal mehr in den Obstschalen. Und er hat trotzdem was Schönes. Bin ich 100%,
100% bei dir.
Und dazu gebe ich den Leuten immer noch irgendetwas Süßes und irgendetwas Salziges. Also ich weiß nicht, manchmal will man ja noch einen Snack. Das ist komplett unterschiedlich. Das, was mich gerade anspricht, hole ich auch oft in Italien. Und es muss was salzig-knuspriges sein und irgendwas Süßes. Das ist immer dabei. Und alles einfach Wertschätzung, finde ich, dass der Gast ein bisschen was bekommt und nicht nur eine kleine Hotelseife und ein Duschgel. Dann habe ich immer in den Kühlschrank früher Mineralwasser gekauft. Und noch irgendetwas, was ich geglaubt habe, entweder eine Flasche Wein oder 2 lokale Bier. Das Mineralwasser habe ich jetzt aufgehört. Ich habe jetzt stattdessen bei mir zu Hause im Apartment drauf zum Beispiel am SodaStream. Da stehen dann aber die zwei Sodastream-Flaschen schon vorgesprudelt kalt im Kühlschrank und eben noch ein bisschen Kleinigkeiten. Weil ich das schön finde, weil ich mich da als Gast auch so drüber freuen würde, wenn da für mich schon was hergerichtet ist.
Ja. Ganz, ganz viel Herzlichkeit und Gastfreundschaft, die du da mit in die Wohnung reinbringst.
Falk, kennst du diese Inserate? Kennst du diese Inserate? Wenn du ein Airbnb-Inserat liest und es steht da, 2 Kaffeekapseln und 1 Rolle Toilettenpapier sind bereits inkludiert. Wenn ich sowas lese, ich denke mir immer, echt jetzt? Echt? Ist das eure Einstellung?
Das ist halt die Wirtschaftlichkeit par excellence. Ne?
Also bei mir zum Beispiel sind immer ausreichend Kaffeekapseln vorhanden. Also ich zähle die jetzt nicht durch, aber so zwischen 8 und 12. Das heißt, die Dose ist halt dann voll. Mhm. Zucker ist da, Kaffee weißer ist da. Das schreibe ich gar nicht in mein doofes Inserat. Also ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass der Gast dass er ein paar grundlegende Dinge vorfindet. Aber... Manche schreiben, 1 Rolle Toilettenpapier ist bereits inkludiert. Also Gratulation. Mhm. Geil, dass die mit dieser Einstellung überhaupt Buchungen bekommen. Das freut mich. Aber es ist nicht meine Einstellung.
Dass du nicht samstags abends eincheckst, sonntags alles zu und wenn du dann zu 6 Personen bist, viel Spaß mit deiner Rolle Klopapier, ne?
Ja, dann kannst du aber an der Tankstelle den praktischen Zweierpack Klopapier kaufen für 4 €. Also hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner.
Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ja nicht das, was wir erzeugen wollen an Gefühl.
Nein, ich möchte einfach in der Wohnung für den Gast folgen. Er soll einfach keinen Mangel verspüren. Es geht auch darum, wenn du eine Spülmaschine hast, du kannst da 2 Spültabs hinlegen. Dann wird er bei der 3. Spülmaschine keine Tabs mehr haben und wenn du die Wohnung putzt, wird die Spülmaschine eben noch schmutzig sein. Oder du legst da großzügig Tabs hin. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der dir das dann ausräumt, aber in der Regel tun sie es eben nicht. Das Gleiche gilt für Müllsäcke, für Alufolie, Frischhaltefolie, Backpapier. Bei mir ist immer Backpapier in Hülle und Fülle vorhanden, weil lieber klauen sie es mir, anstatt sie benutzen keins.
Ja, yeah. Und du musst so einen vollkommen eingekrusteten Backofen sauber machen. Das macht nicht so viel Spaß.
Genau.
100% bei dir.
Ja, also ich denke, bei den Sachen müssen wir großzügig sein, weil das ist nichts, wo es sich lohnt, dran zu sparen. Also. Was gibt es bei euch
wenn
für Gastgeschenke?
Wir jetzt mal uns,
ich will das auch wissen, was schenkt ihr?
Bei uns gibt's an Gastgeschenken die Seife, die ist mittlerweile in den Duschen komplett fest installiert. Mhm. Wir haben einen ähnlichen Weg hinter uns wie du auch. Und zwar haben wir uns am Anfang auch gedacht, wir packen frisches Obst da rein und eine Flasche Sprudelwasser. Und ich stand sogar in der Küche und habe Müsli selber gemacht. Weißt du,
so Overnight Oats und so weiter, okay.
Ja, nicht Overnight, sondern was sie sich noch selber anrühren können, dann aber halt ein selbstgemachtes Knuspermüsli, was ich wirklich mit Zimt und Honig und Pipapo im Backofen gebacken, ganzes Blech abgefüllt, auf die einzelnen Gläschen den Gästen reingestellt.
Wow, die Febo-Butler-Blend.
Sehr sau aufwendig gewesen, aber tatsächlich haben es viele auch gar nicht gegessen, weil war zu gesund. Mhm. Mein Sohn sagte dann irgendwann, Papa, das schmeckt sehr gesund.
Ich finde es aber eine voll süße Idee. Es ist echt eine schöne Idee.
Ja, die Idee an sich war schön, aber es wurde halt, sagen wir, es wurde vom Markt nicht angenommen.
Ja.
Und wir haben dann auch genauso das vergammelte Obst drin gehabt. Wir haben Milchtüten reingestellt, am Anfang 1 Liter. War der Liter angebrochen. Und du hast 900 Milliliter wieder weggeschüttet. Dann haben wir irgendwann 500 Milliliter reingestellt und hast 400 Milliliter weggeschüttet.
Und die 500 Milliliter kostet das Gleiche. Das habe ich auch überlegt, aber die 500 Milliliter kostet ja das Gleiche wie der ganze Liter und das gibt es dann auch nur als Haarmilch und nicht frisch. Und dann habe ich mir gedacht, also jetzt habe ich tatsächlich die kleinen Kaffeesahnen drin und fertig.
Leider. Ja, perfekt.
Leider ist es mal schade. Ich hätte lieber die Flasche Milch vom Bauern, aber... es stehen die kleinen Kaffee.
Irgendwann hört es dann auch auf.
Mm, Schade.
Und wir sind jetzt auch umgestiegen auf Soda-Streamer, die wir in den Wohnungen lassen. Weil wir auch da ein paar Stück von Roam-like bekommen haben.
Das ist so unfair. Ich habe meine gekauft. Alle.
Sorry. Ja, also das wirklich ein großes, großes Dankeschön nochmal an die Jungs und Mädels von Roam-like, die das ermöglicht haben. Dann haben wir saisonal abbedingt, entweder jetzt wie zum Beispiel in der Weihnachtszeit halt kleine Weihnachtsmänner oder halt Süßigkeiten aus der Weihnachtszeit. Es gibt halt bei uns eine kleine Süßigkeit, die immer auf dem Kopf, also ganz klassisch nicht auf dem Kopfkissen, sondern wir rollen die Handtücher immer, drapieren die nett für die Gäste auf dem Bett und dann ist da die kleine Süßigkeit mit dabei. Und ansonsten sind die Wohnungen voll ausgestattet mit allem Pipapo. Es gibt jetzt so kein weiteres Gastgeschenk mehr, denn die Leute, die können bei uns Kleinigkeiten dann auch kaufen, als zum Beispiel selbst geimkerten Honig von mir.
Okay, oder, spannend.
Was haben wir denn noch? Mein Cousin hat so ein Label für Kunstdrucke, also für die machen Tiere und drucken die auf Post, auf alles Mögliche drucken die drauf. Mhm. Und diese Postkarten, die kannst du dann zum Beispiel auch bei uns in den Wohnungen kaufen für 2,50 Euro. Und man macht das ja gerne, dass man zum Beispiel im Urlaub eine Postkarte nach Hause schreibt. Mhm. Und da bin ich der zuvorkommende Gastgeber, der diese Postkarte direkt auch schon in deine Wohnung bringt.
Das ist lieb. Ich bin zum Beispiel der zuvorkommende Gastgeber. Ich habe einfach ein paar Briefmarken auf die Pinnwand geheftet, sodass er, wenn er eine
Briefmarke...
Also wird eh ganz selten verwendet, aber dann braucht er die nicht extra kaufen, dann kann er die gleich
verschicken. Ja. Was ich dich aber eigentlich gerade noch fragen wollte, du kommst ja aus dem Bereich Luxushotellerie. Gibt es da Punkte und Aspekte, die du aus deinen Erfahrungen der Luxushotellerie gesammelt hast, die du jetzt auf deine Ferienwohnungen anwendest?
Einerseits natürlich, das war jetzt nicht meine spätere Berufserfahrung, sondern nur noch aus der Lehrzeit, wirklich dieses extrem genaue Putzen. Also wenn du Lehrling im Hotel bist und du hast eine fiese Hausdame, die dir viele Zimmer zum Putzen gibt und dann nichts Besseres zu tun hat, als ungefähr genauso viel Zeit, wie du fürs Putzen aufwendest, noch einmal in jedes Zimmer steckt, nur um dich zu kontrollieren und um dich zurückzupfeifen und zu sagen, da. Also eine härtere Schule gibt es da eigentlich nicht. Und man lernt dann auch, weißt du, es gibt keine Steigerung von sauber. Es ist schon die höchste Form. Es gibt einfach nur sauber und alles andere ist schmutzig. Es gibt nicht ein bisschen sauber, es gibt nicht fast sauber, es gibt nur schwarz-weiß. Und wenn es sauber ist, ist es sauber. Und dann wird man natürlich zum Monk, dann hat man so bestimmte Spleens. Zum Beispiel bei mir würden diese Handtuchrollen niemals auf dem Bett landen. Weil warum? Ja. Der Gast braucht die ja im Badezimmer. Warum soll ich die nicht im Badezimmer für ihn nett drapieren? Was hat er davon, wenn er das jetzt vom Bett erst wieder ins Bad trägt? Dann hat das auch eine bestimmte... Argument, ja. Und auch im Bad muss das natürlich auf eine gewisse Art und Weise angeordnet sein. Ich wasche ja meine Wäsche noch immer zu Hause. Und manchmal falte ich dann am Abend am Esstisch noch Handtücher. Und manchmal will mein Partner mir dann helfen und faltet mit. Und ich, nein. Weil ich würde wahrscheinlich jedes Handtuch, was er faltet, wieder auseinanderfalten, weil ich es irgendwie, weil es dann nicht auf meine Art zusammengelegt ist. Und dann passt es nicht zu den anderen. Ja. Also du wirst einfach unfassbar monkig. Ich nerve mich auch selber. Es wird bei mir auch, oh mein Gott, ich habe mir ab und zu mal Hilfe beim Putzen gesucht und... Ich glaube, jede Reinigungskraft kriegt die Krise mit mir. Also allein was ich für einen, wenn ich das jetzt niederschreiben würde, was ich einen Prozess beim Toilettenpapier habe, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Weil natürlich soll eine dreiviertelsvolle Rolle soll nicht einfach weggeworfen werden, weil das wäre ja schade. Ja. Ist die Rolle aber unter einem Viertel, dann wird sie weggenommen, weil sonst sieht das geizig aus. So. Dann muss aber die Rolle grundsätzlich auf Spitze gefaltet werden. Also das erste Blatt muss so eine Spitz sein. Aber nicht irgendein Spitz, kein Shiva-Spitz, sondern genau den Spitz. Egal, es ist... Und
Mareike, ich bin da, wie gesagt, zu 100% bei dir. Und also bei uns läuft es genauso. Ab einem Viertel wird weggeschmissen. Die Rolle wird jedes Mal spitz gefalten. Und also das halt nicht, dass so aussieht, dass das ein Blatt runterhängt, sondern halt ordentlich aussehen.
Das ist jetzt und Musik in meinen Ohren. Ich habe schon gedacht, ich bin ein kompletter Freak.
Nein.
Super.
Das, also, weil dieses ganze Thema Reinigung, da kann man so viel Energie reinstecken. Und ich, du sprichst mir da aus der Seele, wenn du sagst, es gibt sauber und schmutzig.
So. Nichts da anderes.
Und genau das ist halt das, was man als Gastgeber, als Eigentümer der Immobilie, als da, was man haben möchte. Und was aber, sagen wir, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, denen da nicht ihr Herzblut drin steckt, sondern für die das einfach nur eine Arbeit ist, die dann diese Abstufung nicht haben.
Die zeigen dir einen Vogel, wenn du anfängst mit einem Viertel, drei Viertel spitz, so, also die fragen dich, ob du noch ganz frisch bist.
Ja, also ganz ehrlich, ich sag dir, pass auf, das ist deine Arbeit, mach das so, wie ich das gerne hätte und fertig. Ne, da muss nicht, da wird da nicht drüber diskutiert, aber es gibt sauber und sauber. Und da würde mich nochmal bei dir interessieren, wie genau oder was sind da so die Punkte bei der Reinigung, wo du vielleicht noch Tipps hast für unsere Community draußen? Wo kann man da besonders Wert drauf legen? Wo kann man vielleicht auch Zeit sparen? Was ist besonders wichtig?
Ein großes Thema. Sollen wir mal bei der Wäsche anfangen? Mhm. Also zum Beispiel bei der Wäsche, die ich ja, wie wir schon gehört haben, monkmäßig in meinem Wohnzimmer falte, die kein anderer falten darf. Was ich zum Beispiel richtig, richtig schön finde, wenn man eben ein kleiner Gastgeber ist und nicht in die Wäscherei geht, macht es nicht elendig viel Weichspüler da rein, nur damit es gut duftet, weil es ist wieder nicht schön für die Haut, es ist auch nicht so schön beim Abtrocknen. Aber ich habe dann so große Wäschepakete mit Reißverschluss aus Kunststoff und bevor ich das verschließe, kommt noch ein Tropfen Lavendelöl da rein. Und dann verteilt sich das da richtig schön in dieser Verpackung und wenn man dann zum nächsten Wechsel dieses Wäschepaket mit nach oben nimmt, dann duftet alles wunderbar, aber man hat nicht zusätzlich irgendwelche Chemie auf der Haut. Also ich finde das einfach schön und mir taugt es. Es hat zwar nichts mit Putzen zu tun, aber es geht ja auch ganz viel Sauberkeit empfinden auch über Gerüche. Das ist auf jeden Fall.
Ich finde das so gut, gerade, dass ich mir das direkt mal mit aufgeschrieben habe. Da muss ich dir gerade kurz eine eigentlich ganz, ja, so, wenn ich mich zurückerinnere, finde ich es jetzt im Nachhinein ganz lustig, aber in dem Zeitpunkt fanden die Kollegen das gar nicht so lustig. Und zwar hatten Niklas und ich einen ähnlichen Gedanken, dass über die Wäsche schon ein guter Geruch transportiert werden soll. Was haben sich also zwei junge Studenten gedacht? Lavendel. Lavendel riecht gut in der Wäsche, genauso wie du jetzt mit
Lavendel. Aber im Ganzen wahrscheinlich.
Wir haben den ganzen Lavendel genommen und in unsere Wäschekisten reingeschmissen. Und wir haben halt gedacht, ja, Lavendel, der riecht halt gut, ne? Der wird sich da sicher drin ausbreiten. Der hat sich auch drin ausgebreitet in der ganzen Wäsche. Schimmel nicht, der ist getrocknet dann. Aber nachdem der getrocknet ist, sind die ganzen Blüten abgegangen. Und also diese klitzekleinen Lavendeldinger. Und die waren in der ganzen frischen Wäsche drin, überall. Und jedes Mal, wenn man sich da dann was rausgenommen hat, dann hast du in der ganzen Wohnung diese Lavendelblüten verteilt. Und die waren auch stellenweise dann noch in der Bettwäsche drin, dass man das gar nicht so gut gesehen hat. Ja,
Epic Fail.
Die standen mir richtig kalt. Das hat einfach so ein bisschen gebackfired.
Ja, ich muss mal ganz klar sagen.
Aber das mit dem Lavendelöl finde ich super.
Ich habe ganz viel echten Lavendel sogar bei mir im Garten. Aber der lässt ja auch, wenn du ihn, man macht normalerweise, Falk, macht man dann ein Duftsäckchen. Gell?
Wir haben am Anfang auch alles mit Glas reingegangen.
Das würde man normalerweise tun, man würde das in ein Säckchen stecken. Aber auch das, weil wenn es dann erst noch trocknen muss, das hat dann auch so grüne Noten im Geruch und nimm einfach ein normales ätherisches Öl mit Lavendel und das ist Bombe, ja. Riecht auch viel stärker.
Ist halt, ja, wir sind jetzt auf jeden Fall schlau, haben wir dann rausgenommen. Das mit dem Lavendelöl finde ich
genau,
großartig.
Genau, das heißt, der Lavendel kommt auf die gleiche Liste wie die vergammelten Obstkörbe, die wir reingestellt haben.
Absolut, absolut, ja. Aber das sind halt Learnings, ne?
Ja.
Die sich im Laufe der Zeit ergeben und von denen jetzt andere profitieren können, die zum Beispiel diesen Podcast jetzt gerade hören und feststellen, Lavendelöl. Besser als frischer Lavendel.
So, ja,
das ist eine Kleinigkeit. Aber diese ganzen Kleinigkeiten machen ja, wenn man die zusammenfügt, das Gesamtbild rund.
Ja, dann habe ich noch so Kleinigkeiten. Also das hatten wir vorhin schon angesprochen, ein großer Zeitfaktor bei der Reinigung ist, habe ausreichend Backpapier und ausreichend Geschirrspültabs schon für den Gast verfügbar. Da sparst du dann hinten raus natürlich wieder ganz viel Arbeit. Dann ist mit Sicherheit ein ganz, ganz großer Punkt die Gründlichkeit, weil wer zu Hause bei sich putzt, man putzt halt anders als in der Ferienwohnung. In einer Ferienwohnung gehört jedes Mal jeder Abfluss, der komplette Stöpsel rausgezogen, in der Dusche gehört das komplette Sieb rausgezogen, da gehört jedes Haar rausgemacht. Das reicht nicht, wenn man einmal schnell ein paar Kalkflecken entfernt. Das gehört einfach jedes Mal gemacht und es gehört dazu. Und wenn man sich von jemandem bei der Reinigung unterstützen lässt, sollte man ihm das alles zeigen. Und umgekehrt, wenn man so gar nicht von der Reinigung kommt und man will vermieten und man holt sich einen Profi, dann würde ich auch jedem empfehlen, putz da mal mit. Oder putz doch mal und lass dich von deiner Reinigungskraft kontrollieren. Dann wächst die ja über sich hinaus, weil dann will sie dir, lieber Falk, dann noch zeigen, was du vielleicht übersehen hast. Ich rede jetzt von eurer Anfangszeit, von vor 5 Jahren. Weil es einfach, ich glaube, es ist wichtig für jeden Gastgeber, egal ob er auf lange Sicht das selber machen will oder nicht, dass er zumindest ganz genau weiß, was sind die Abläufe und dass man entweder einmal eine Zeit lang alles selber gemacht hat oder zumindest bei der Reinigungskraft wirklich mal mitgelaufen ist. Weil es gibt auch nichts, wo man so viele Kleinigkeiten, die vielleicht reparaturbedürftig sind, erkennt, als wenn man einfach alles selber einmal anfasst. Weil wenn ich nur die Wohnung kontrolliere, dann sehe ich doch nicht, ob der Wasserhahn locker ist. Dann sehe ich doch gar nicht, ob irgendetwas, ob eine Schublade plötzlich ein bisschen schwergängiger ist oder was auch immer. Also es ist ja gut, wenn man jeden Gegenstand ab und zu mal wieder in die Hand nimmt und dann kann man nachbessern.
Voll. Ich war diese Woche noch bei uns mit der Hausdame unterwegs, mit der Grazia. Und die kommt ja auch, wie du, aus der 5-Sterne-Hotellerie. Das ist einfach ein anderes Level und ein anderes Verständnis für das Thema Sauberkeit, für diese ganzen kleinen Kniffe, die du beim Putzen anwenden kannst, die nur mit der Erfahrung kommen. Und die hat da eine Schleue in dem Bereich. Also die ist da so gut in dem Bereich, dass ich denke, krass, richtig kompetente Frau. Und dann hat sie mir jetzt gezeigt vor 2 Tagen, wie man dieses Bettlaken richtig benutzt. Ja? Also es gibt ja diese Spannbettlaken.
Und die Hotellaken ohne Gummi.
Jetzt immer mal, und die ohne Gummi.
Ja.
So. Und dann habe ich ein Bett gemacht, mehrfach schon habe ich mal so ein Bett gemacht jetzt. Und versucht das richtig hinzukriegen. Ich kriege das nicht gut hin, weil ich nicht die richtige Technik habe. Und dann war ich jetzt mit der Grazia unterwegs und es hat ungefähr 2 Minuten gedauert, bis sie mir gezeigt hat, pass auf, du musst das so dahin machen, dann machst du das runter und dann hast du eine vernünftige Ecke. Das machst du einmal auf jeder Ecke. Ich habe sofort ein Video davon gemacht.
Ja, tatsächlich verschiedene Techniken. Also du kannst es sogar dann mit ganz gerader Kante machen. Nicht so, wie du ein Geschenk einpackst, sondern so, wie du eine Schachtel falten würdest. Und da gibt es auch noch mal riesen Unterschiede. Weil wenn du wirklich mal länger in einem Hotel warst, hast du ja auch Bleibezimmer. Und ich kann zum Beispiel an einem Tag putze ich das Zimmer auf Anreise. Da mache ich das Laken das erste Mal drauf. Und wenn du dann einmal in einem Hotel bist, wo Wäschewechsel nur alle 3 Tage ist, musst du ja trotzdem am nächsten Tag reingehen und das Bett machen. Und wenn du das am Vortag schlecht gemacht hast, musst du alles neu machen. Wenn du das am Vortag oben gut gefaltet hast, dann kannst du am nächsten Tag das einfach nur straff ziehen. Was sonst fängst du nämlich von vorne an. Und deswegen werden diese Frauen da irgendwann so monkig, weil sie machen das nur, weil sie sich hinten raus wieder Arbeit sparen.
Aha, siehst du,
wenn ich das Ding, wenn ich das Ding dem Gast nur für eine Nacht einmal schön hinfalten will, ist das kein Problem. Nur wenn ich es am nächsten Tag schnell straffen möchte, dann ist es besser, ich habe es am ersten Tag gleich richtig gemacht.
Ja.
Aber wir machen ja keine Zwischenreinigung und ich muss ehrlich sagen, ich habe in meinen Wohnungen nur Spannbetttücher mit Gummizug und bei mir wird ja auch nichts mangeln.
Das ist auch also, entspannter.
Ja, das habe ich ganz normal, wie zu Hause. Ja.
Muss man genau auch bei der Wahl der Wäsche darauf achten, was hat man denn eigentlich für Arbeitsabläufe? Wird man, hat man einen Mangel zur Verfügung, gibt man das ab oder macht man das selber? Und ganz ehrlich, Spannbettlaken sind super entspannt. Die können so Vollhonks wie ich auch aufziehen.
Ja, das passt eh. Aber weißt du, vielleicht darf ich ja noch einen Tipp geben für den, der das nicht im großen Stil macht wie ihr, sondern der das alleine macht und ein bisschen an seinem Wohnort und der die Wäsche vielleicht auch selber wäscht. Eigentlich ist das geil, weil überlege mal, das Erste, was du tust, du darfst dir einfach, du entschließt, dass du vermietest. Und du hast einfach daheim eine Waschmaschine, die ist schon 10 Jahre alt, die ist nicht besonders groß, die Familie ist in der Zwischenzeit gewachsen. Hey, kauf dir einfach eine geile Waschmaschine. Gönn dir. Gönn dir. Die kannst du jeden Tag selber auch verwenden. Und ich habe mittlerweile eine 11 Kilo Waschmaschine, die hat trotzdem noch eine normale Größe, aber die hat einfach ein super Fassungsvermögen, auch was super Energieeffizienzwert oder wie das heißt. Und ich bekomme da einfach von einer Ferienwohnung bei einer Viererbelegung die komplette Wäsche rein. Mit einem Waschstand.
Großartig, ja.
Handtücher und die weiße Bettwäsche, alles 60 Grad, fertig, aus. Und da gibt es nämlich auch noch einen super Tipp. Bei den Handtüchern gibt es wahnsinnige Unterschiede vom Gewicht her. Ich habe vor 3 Jahren umgestellt, ich habe eine tolle Firma gefunden, ich habe ganz flauschige Handtücher. Die fühlen sich super flauschig und gut an, wiegen aber ein Drittel von normalen Handtüchern. Das heißt, du kannst ein viel größeres Volumen von denen waschen und trocknen. Und die fühlen sich jetzt nach 3 Jahren immer noch an wie am ersten Tag. Und du sparst dir unglaublich viele Waschmaschinengänge und Trocknergänge, wenn du da einfach was Tolles nimmst. Und übrigens, die sind nicht
wie
teurer.
Wie heißen diese Handtücher, Mareike?
Ich habe die bestellt bei der Firma Schranz. Das ist, die sitzt aber hier bei uns in Österreich. Ich weiß nicht, ob sie nach Deutschland liefern. Ansonsten einfach mal nach
dem... Das werden wir rauskriegen.
Einfach mal nach dem Toto fragen. Der berät gut. Und, okay. Und die haben super, sie haben einfach ein super Material und man spart sich viel Gewicht bei der Wäsche.
Sehr ganz, also aus Wäscherei-Background-Themen sage ich dir, die Frottee-Wäsche ist so teuer zu waschen und zu trocknen, weil die einfach der Trocknungsprozess, der dauert länger. Und dieses Gewicht, also die Grammatur der Frottee-Wäsche, ist ja ein Qualitätskriterium tatsächlich auch für die Ferienwohnung. Ja. Hast du jetzt diese ultra dünnen Dinger, wo man gefühlt schon durchschauen kann?
Das mag ich auch nicht.
Schwere, gute Handtücher, ne?
Und diese Handtücher sind, die fühlen sich gut an, die sind flauschig und dick, haben so eine Waffelstruktur und haben einfach ein leichteres Gewebe in irgendeiner Art und Weise. Hat da jemand sich gute Gedanken gemacht und es ist nicht teurer als ein Ikea-Frottetuch, also wirklich gut. Kann ich sehr empfehlen.
Perfekt. Perfekt.
Genau.
Hör mal, Mareike, ich glaube, wir könnten jetzt noch bestimmt mehrere Stunden so weiterschnacken über unsere Erfahrungen in der Vermietung uns austauschen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns einfach nochmal in einem Jahr, was auch immer, zu einer weiteren Podcast-Folge verabreden und du deine Erfahrungen oder vielleicht deine Learnings jetzt aus dem Video, aus was auch immer dich jetzt in deiner Gastgeberwelt beschäftigt, dass du das in einem Jahr nochmal berichtest und würde dich jetzt einmal bitten, hast du einen Abschluss, einen Herzenswunsch den du mit der Community teilen möchtest? Oder einen super Tipp, einen letzten Tipp?
Ich möchte eigentlich Mut machen. Also wenn irgendjemand da sitzt, Mama ist, ein Kind hat, einen Job hat, aber aus irgendeinem Grund steht die ehemalige Wohnung der Oma oder was auch immer leer und derjenige macht sich schon lange Gedanken, soll ich das vermieten oder soll ich es nicht machen? Traut euch einfach. Ihr braucht nicht die perfekte Designerwohnung zum Beginn. Ihr braucht auch keine perfekte Homepage. Einfach dem Prozess ein bisschen vertrauen. Also ich finde, man kann super einfach am Anfang nur mit Airbnb starten, vielleicht noch ein Google My Business Account und das war's. Und dann alles andere, was immer gepredigt wird, die Multi-Channel-Strategie und alles Mögliche. Ja, natürlich mache ich das. Ja, ja. Aber das ist nicht wichtig am Anfang. Um einfach mal reinzukommen, kann man es wirklich einfach ganz, ganz simpel halten, sich das mal trauen. Und viele Sachen kann man danach automatisieren, verbessern, auf verschiedene Kanäle gehen. Aber einfach mal machen. Einfach mal machen, es kann nichts passieren. Und man darf auch seinen ersten Gästen sagen, ihr seid meine ersten Gäste, ich bin unglaublich aufgeregt. Habt ihr Tipps für mich? War das in Ordnung, was ich euch anbiete? Es kann nichts passieren, macht es einfach. Es reißt einem keiner den Kopf ab.
Richtig schöne Schlussworte. Danke dir, Mareike, dass du dir an einem Samstag die Zeit genommen hast und mit mir eine Stunde lang über das Thema Ferienwohnungen geschnackt hast. Ein sehr angenehmes Gespräch. Und ja, danke dir für alles.
Ja, ich danke dir auch. Es kommen zwei spannende Projekte jetzt und vielleicht berichte ich in einem Jahr darüber. Mal schauen.
Oh, diese spannenden Projekte. Möchtest du sie ganz kurz anteasern oder ist das was für die nächste Podcast-Folge?
Es ist was für die nächste Podcast-Folge.
Okay.
Ich werde was Neues machen.
Das haben jetzt alle gehört hier.
Ich werde was Neues machen. Ich werde wieder ganz viele Fehler machen und ganz viel Blödsinn anstellen und dann wieder viel daraus lernen, glaube ich. Ja. Freue mich
drauf. Fantastisch. Mareike, danke dir und an alle Zuhörer da draußen. Vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Ich hoffe, da war wieder ganz viel wertvoller Content dabei, der euch, der dich in deinem Vermietersein weiterbringt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.